Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit einem erneuten sehr, sehr interessanten Gast. Und zwar habe ich Dark Zonk wieder bei mir. Dark Zonk, wie geht's dir?
Moin. Ja, nee, Entschuldigung. Jo Freili, Servus aus dem Süden. Nur Zonk ist mein Name. Ja, ich bin schon wieder da. An alle, die das erste Mal schon nicht mochten. Haha.
Stimmt, Zonk war's. Ja, da siehst du mal, zweiter Podcast und ich hab's noch immer nicht drauf. Und im ersten hatte ich's drauf.
Im ersten hast du's gekonnt, ja. Wir hätten doch eine Vorbesprechung machen müssen.
Genau, wir hatten natürlich keine Vorbesprechung, wie es sich gehört, aber wir haben geile Themen für euch dabei. Natürlich werden wir hier über Thermo Fischer sprechen. Wir müssen eigentlich über Thermo Fischer schon sprechen.
Auf jeden Fall.
Weil sie resistent sind gegen den Podcast-Fluch.
Ja, so halb. Wir hätten den Podcast 3 Tage früher aufnehmen müssen, hätte das noch besser geklappt. Die letzten 2 Tage lief es nicht so gut.
Du bringst direkt einen guten Punkt. Und zwar haben wir heute den 12.04., den 12. April nach Börsenschluss 18.30 ist jetzt, ja, nur für diejenigen, die, keine Ahnung, Charts analysieren. Dazu kommen wir ja auch. ja, genau, technische Analyse besprechen wir noch ein bisschen. Wir reden über die Arbeit im Vertrieb und welche Klischees es gibt und welche davon stimmen. Wir reden aber auch über interessante Themen.
Genau.
Und zwar Formel 1 und der ESC natürlich.
Jawohl. Und das Beste ist ja, das muss man ja dazu sagen, du weißt heute gar nicht, worüber ich rede. Ich habe dir nur irgendwelche komischen Fachbegriffe gesagt, wo du keine Ahnung hast, was sie eigentlich bedeuten. Also ich habe hier gerade die absolute Macht über das, in welche Richtung der Podcast geht, was mir sehr gut gefällt.
Zonk, ich will das nicht für dich spoilern. Ich habe nie Ahnung, worum es hier geht. Meistens weiß ich ein paar Fragen, so die stelle ich. Aber ansonsten könnte dieser Podcast hier auch über, keine Ahnung, fantastische Tierwelten und ihre Abenteuer gehen, oder? Ja, aber ja, du hast einen Moderator, der keine Ahnung hat und der Gast ist hier König und der Gast bestimmt den Gesprächsfluss.
Ja, ich muss noch kurz meine 600 Seiten Talking Points hier weglegen für die nächsten 5 Stunden, die ich vorbereitet habe. Der letzte Überlänge. Podcast war ja ein bisschen kurz von uns beiden, deswegen habe ich gar nicht alles erzählen können, was ich eigentlich geplant hatte. Also ich musste mich ja echt zusammenreißen da.
Ich habe dich auch immer unterbrochen, das war auch das, ne? Ich hab dann
ja, gesagt, ganz furchtbar.
Komm zum Punkt jetzt hier, komm. Wie heißt WKN und fertig.
Es gibt ja wirklich diesen geilen Podcast bei Zeit, der mit irgendwelchen Politikern ist und so weiter. Der heißt wirklich Alles gesagt und da vereinbaren die vorher irgendwie ein Codewort und nur wenn der Gast das Codewort sagt, endet der Podcast. Bis dahin dürfen sie den Podcast nicht beenden. Nur der Gast kann den beenden.
Okay.
Vor kurzem war irgendwie Kevin Kühnert da, habe ich gelesen, der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob 7 oder 8,5 Stunden war mit denen gelabert.
Was?
Die haben sich währenddessen irgendwie Pizza bestellt und mehrere Biere weggeballert und alles Mögliche. Das ist mein Traumpodcast. Da kann ich endlich mal ausreden.
Ich kenne das von Disney. Disney hatte so ein Innovationsprinzip. Und zwar haben die einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen der CEO sich mit einem Mitarbeiter, der eine Idee hatte, zusammengesetzt. Und der hat ihn so lange reden lassen, bis er aber so einen Gong geschlagen hat. Und dadurch sind unter anderem so Filme wie Cars entstanden, aus solchen Ideenprozessen irgendwie. Also auch irgendwie so, lass einfach mal reden, wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich irgendwas und dann ist vorbei.
Ja.
Vielleicht sollten wir das auch empfehlen. Ja, sobald jemand passive Anlageform sagt, hören wir auf.
Genau.
Okay, nee, aber lass uns loslegen. Und zwar haben wir direkt die erste Frage, die wahrscheinlich alle interessiert. Deswegen will ich das auch direkt am Anfang einfach mal besprochen haben. Wie geht es den Thermo Fischer und wieso sind sie resistent gegen den Podcast-Fluch?
Ja, Thermo Fischer geht es aktuell gar nicht so gut heute und gestern, muss ich wirklich sagen. Also die letzte Woche lief sehr gut, da ist Healthcare allgemein sehr gut gelaufen. Thermo Fischer hat sich alles in allem, ich will auch heute gar nicht so viel über Thermo Fischer mehr reden, aber ein bisschen was kann ich erzählen noch, weil ich ein wenig mehr praktische Einsichten in Thermo bekomme, da komme ich gleich aber nochmal zu. Es geht ihnen alles in allem ganz gut. Ich glaube, sie sind leicht unter dem Stand, als wir den Podcast Anfang Januar aufgenommen hatten. Letzten Freitag waren sie deutlich drüber und jetzt, gestern und heute, ging es leider deutlich bergab. Da hat der Healthcare-Sektor irgendwie ein bisschen einen Rücksetzer bekommen. Aber allgemein wird der ganze Healthcare-Sektor ja eigentlich als relativ defensiver und wahrscheinlich auch inflationssicherer Sektor gesehen. Von daher bin ich da eigentlich ganz, ganz guter Dinge. Die letzten Earnings waren auch, wie erwartet, sehr, sehr gut. Ich glaube, sie hatten einen, ich check mal ganz kurz hier bei Earnings, das war mir bloß keine falschen Zahlen. Ich glaube, sie hatten einen 20-25% EPS-Beat gehabt oder sowas. Das letzte Quartal war, ja, ein 16,4% EPS-Surprise und 21,1% Revenue-Surprise. Die waren auch im Pre-Markt dann irgendwie 6% oder sowas im Plus, aber dann war leider das ein Tag, wo der allgemeine Markt richtig abgestürzt ist, dass auch Thermo das nicht halten konnte. Also meine Ansage aus dem letzten Podcast, dass sie die Earnings crushen, die hat klappt, wirklich, aber der Markt hat leider dem Derivate gehebelten Play nicht so ganz zugetragen. Aber alles in allem bin ich weiterhin super optimistisch. Sie haben ein 8% organisches Wachstum ihres, sag ich mal, normalen, nicht Covid-related Business verkündet, was über den Erwartungen lag. Und auch ich bin ja in einem Teil des Marktes, wo Thermo tätig ist, inzwischen auch tätig. Also einige der Geräte, die ich verkaufe, ist Thermo Fisher seit Anfang Februar mein größter Konkurrent. Also ich hedge quasi meine miserablen Vertriebler-Skills mit Thermo Fisher Aktien. Das ist
genial.
Ja, absolut sichere Strategie.
Weil irgendwas muss ja passieren. Entweder du verkaufst, dann kriegst du eine Provision, oder du verkaufst nicht, dann pumpt Thermo Fisher.
Das ist der freie Geldfehler.
Das ist genial.
Ihr habt den zum ersten Mal gehört.
Geil.
Ja.
Ja, klar, aber ich meine, das ist Hedging, ja?
Im Endeffekt. Richtig, so geht Hedging. Man muss nur entsprechend gegen Thermo Fisher arbeiten und dann Thermo kaufen. Nee, aber man kriegt auch einiges jetzt, ich kriege jetzt halt einiges auch, sag ich mal, von deren Geschäftspraktiken ein bisschen mehr mit, was halt auch super interessant ist, was ich im letzten Mal so nicht erzählen konnte. Und ja, also Thermo ist im Endeffekt halt wirklich eine klassisch amerikanische Firma, die sehr aggressiv vorgeht, auch relativ laut. Die haben sehr gutes Marketing, also die Broschüren und so weiter, die sie erstellen, da sind sie wirklich top und schaffen es eben auch mit schönen, anschaulichen Broschüren und so weiter, den Kunden schon immer sehr schnell das Gefühl zu geben, wir kennen uns richtig aus. Und worin sie eben auch gut sind, ist, dass sie, wenn irgendwie neue Features gewollt werden, neue Features gebraucht werden, die hauen sie wirklich sehr, sehr schnell auf den Markt. Und damit sind wir oft in der Lage, neue Märkte, die aufkommen, entsprechend sehr, sehr schnell zu bedienen. Was auch daher kommt, dass sie natürlich durch ihre Größe eine sehr, sehr große Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben. Es ist halt so ein bisschen der amerikanischere Ansatz, der mir von einer japanischen Firma kommend da teilweise ein bisschen zu schaffen macht, weil da prallen halt im Endeffekt ja zwei Welten aufeinander. So, japanischer Ansatz ist immer etwas langsamer, etwas konservativer. Aber wenn was kommt, da hat sie mir Zeit gelassen, dann ist es auch wirklich richtig, richtig gut. Und Thermo ist halt eher schnell und laut und rauf auf den Markt, was aber in der westlichen Welt eigentlich ganz gut klappt. Funktioniert gut, und ist gar nicht so leicht gegen anzukommen, weil gerade in dem Bereich, in dem ich bin, da können wir später noch ein bisschen genauer drüber sprechen, geht halt auch viel darum, dass man im Endeffekt mit Wissenschaftlern spricht. Und dann geht's eigentlich darum, du willst irgendwie ein Gerät XY kaufen und du guckst halt an, technische Spezifikation ABC, was kann das Gerät? Das ist so, wie wenn du auch guckst beim Auto, wie viel PS hat das? Oder was ist die Höchstgeschwindigkeit? Und da gibt's halt zwei Ansätze. Und Thermo und die allgemein, die amerikanischen Firmen wählen dann immer einen sehr aggressiven Ansatz, dass sie reinschreiben, Höchstgeschwindigkeit 260 km/h. Das ist dann aber die Höchstgeschwindigkeit, die nur unter optimalen Bedingungen auf dem Prüfstand im Labor XY unter den Vibrationsbedingungen, was weiß ich was, erreichst, die du auf der Straße gar nicht wirklich hinbekommst. Aber theoretisch ist es erreichbar. Und an japanische Firmen sind halt eher, die schreiben 220 rein, weil sie wissen, die schaffen 230. Aber dann haben sie ja sozusagen ihre, was sie reingeschrieben haben, entsprechend übererfüllt, was natürlich gut wirkt, weil die eigenen Angaben nicht zu erfüllen, würde ja schlecht auf die Firma reflektieren. Und in der japanischen Kultur oder allgemein in den asiatischen Kulturen herrscht ja immer relativ große Sorge vom Gesichtsverlust, dass man das eigene Gesicht nicht wahrt. Weswegen zum Beispiel, wenn du einen Japaner irgendwas fragst und der will nicht, wird der eher gar nicht antworten oder der wird, wenn ihr verabredet seid, gar nicht kommen, als dass er dir Nein sagt. Weil Nein sagen wäre ja Gesichtsverlust. Und das würden Japaner zum Beispiel niemals tun. Ja, und so ist es halt mit Thermo. Die machen gute Produkte und die sind halt vor allem auch sehr schnell und sehr aggressiv im Markt, wogegen es gar nicht so leicht ist, anzukommen.
Und so, ich finde es genial. Ich rede mit dir immer über Aktien und wir kommen immer in so ein, wir sprechen von irgendwelchen Strukturen in Gesellschaften. Ich lerne so viel dabei immer, aber es geht trotzdem noch um die Aktie, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, an dir ist ein Sozialforscher verloren gegangen, sage ich dir ganz ehrlich.
Nee, ich mache ja lieber richtige Wissenschaft.
aber die andere schuld. Kannst du auch. Die hört sich zumindest plausibel an, so wie du das erklärst. Ich fand das gerade echt geil irgendwie.
Ja, das kommt daher. Ich habe in meinem ersten Job hatte ich auch wissenschaftliche Geräte vertrieben und da war ich zuständig vor allem für Distributor, das sind im Endeffekt Händlerfirmen vor Ort. Also wir hatten selber keine Angestellten in Japan oder in Taiwan oder in Singapur gehabt, sondern hatten mit lokalen Händlerfirmen gearbeitet, die unsere Geräte gekauft haben für einen gewissen Rabatt und die dann im Markt verkauft haben. Und ich habe die Händler dann halt entsprechend betreut und bin dementsprechend öfter mal die Besuchen geflogen nach Japan, nach Singapur, leider auch nach Indien, wovon ich immer noch ein Trauma mit mir trage. Aber dementsprechend habe ich mich halt mit den Kulturen ein bisschen mehr beschäftigt. Und ich kann auch sagen, wenn ihr irgendwie nach Tokio fliegt und nicht zu einer traditionellen Teezeremonie ins Bergdorf fahren wollt, dann spart es euch 5 Knickebücher zu kaufen, weil irgendwie haben wir in Europa auch so eine Kultur oder so ein Fetisch dafür, japanische Kultur so absolut überzuentfremden, dass man denkt, man muss 20 Bücher lesen, bevor man die Stäbchen richtig hält. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Also mit ein bisschen menschlichem Grundverstand zu gucken, was macht der Gastgeber? Klar, setze ich mich nicht zuerst auf den Platz, sondern lass ihn vorgehen, lass ihn sagen, wo gehen wir hin und so weiter und imitiere ihn ein bisschen nach, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und ja, diese große Sorge von wegen, in Japan ist alles und so weiter, es ist gar nicht so schlimm, wie getan wird, meiner Erfahrung nach.
Mhm, interessant, interessant.
So, wo waren wir? Thermo, ja.
Thermo.
ja, also deswegen, also und halt in den Bereichen, in denen ich arbeite, also merkt man auch nicht, dass irgendwie groß was schief geht. Also die Firma lief auch während des Corona-Crashes gut. Letztes Jahr lief super. Dieses Jahr sehen wir auch eigentlich kein Abflauen der Wirtschaft. Also es wird viel investiert in Forschung. Das habe ich zum Beispiel heute erst wieder erfahren. Hatte ich heute mit einem Kunden gesprochen. In Schweden wurden gerade 300 Millionen Euro erst wieder für Universitäten und Industrien für erneuerbare, also Forschung für erneuerbare Energien locker gemacht. Schweden zum Beispiel in Europa stellt sich an, der viertgrößte Batterieproduzent der Welt nach den USA, China und Japan zu werden. Also in Forschung und Entwicklung fließt momentan einfach Kohle rein. Jetzt durch den schrecklichen Russland-Konflikt natürlich noch mehr, weil man noch mehr unabhängig werden will von traditionellen Energien. Das heißt, du musst jetzt mit noch mehr Nachdruck an erneuerbarer Energie, erneuerbaren Energiequellen und Unabhängigkeit forschen, ergo wird nur noch mehr Geld in Forschung reinfließen, was meiner These aus dem ersten Podcast, die ich ja dort in absoluter Kürze zusammengefasst habe, sicherlich keinen Abbruch tut. Also ich bleibe weiterhin sehr, sehr bullish auf die Firma und jetzt, wo ich halt weiß, wie die arbeiten, die machen das schon alles in allem gut. Natürlich haben sie auch ihre Schwachstellen, wie jeder. Aber doch, das
ist. Was sind denn die Schwachstellen? Lass doch mal so kommen. Ich mache hier mal einen ordentlichen Podcast-Host. Was sind denn auch die Schwachstellen?
Naja, dass eben manchmal, wenn man halt, sag ich mal, eine Lösung schnell und früh auf den Markt bringt, dann ist es nicht immer die technisch perfektest, ausgereifteste Lösung. Mhm. Während eine japanische Firma lieber 2 Jahre länger braucht und alles 50 Mal tot testet und so weiter. Aber wenn das dann rauskommt, dann hast du halt auch entsprechend hohe Qualität und dann weißt du, das funktioniert auch. Mhm. Also technisch sind dann vielleicht die japanischen Produkte teilweise ein Ticken besser, würde ich mal so sagen. Also auch im Vergleich, unsere Produkte sind eigentlich teilweise auch wirklich entsprechend ein Stück besser als die Thermo Fisher Produkte. Aber es ist gar nicht so leicht, weil wenn Thermo Fisher in dem Markt schon 2-3 Jahre drin ist, schon 10-20 Referenzkunden hat, die sie alle weiterempfehlen und so weiter, macht es das trotzdem nicht unbedingt leichter, dann in den Markt reinzukommen. Mhm, also so, es ist halt eine etwas lautere amerikanische Art. Ich glaube auch zum Beispiel, dass in den asiatischen Ländern Thermo entsprechend andere Ansätze finden, vielleicht damit nicht so ganz so erfolgreich ist wie in der westlichen Welt. Aber in einer sehr amerikanischen oder westlich geprägten Welt klappt das alles, was sie machen, schon echt gut. Also,
das liegt an diesen ganzen MBAs. Song. Ich sag's dir, wie es ist. First to market.
Oh Gott, wollen wir über dieses Thema reden? Ich habe mir ja letzten Wochen schon im Daily immer echt unbeliebt gemacht, indem ich über BWLer gebasht habe, aber es sind genau die. Es gibt so ein tolles Video von Elon Musk, wo er auch gesagt hat, es
mit
gibt
den
zu viele MBAs, die Firmen ruinieren. Und ich stimme halt absolut zu mit dem, was er sagt. Ich kann nur jedem die Boeing-Doku bei Netflix empfehlen. Da seht ihr, was MBAs machen, wenn man die Ingenieure rausschmeißt und MBAs an die Macht kommen, das kommt dabei raus. Also, ist eine hervorragende Doku, kann ich wirklich jedem empfehlen, auch ohne BWLer-Hass, ist die Doku echt genial. Aber die hat echt mein eh schon vorhandenes Bild über BWLer sicherlich nicht verbessert. Und damit haben wir jetzt gerade alle BWL-studierenden Podcast-Hörer verloren.
Das, also, soll ich jetzt auch rausgehen? Ich habe auch BWL studiert. Soll ich jetzt auch? Na gut, dann
machst du weiter.
Song übernimmt den Podcast. Genau, ich gehe kurz eine Runde raus mit dem Hund und wir hören uns in 4 Stunden wieder.
So ist es, so ist es. Dann bin ich mit dem ersten Thema langsam fertig in 4 Stunden.
Dann haben wir Thermo Fischer abgedeckt von der sozioökonomischen Sicht und alles drum und dran analysiert.
Richtig.
Wollen wir es dabei belassen bei Thermo Fischer, oder? Weil du hast eigentlich gesagt, du willst nur kurz dazu sprechen. Also ich habe verstanden, verkauf alles, was du besitzt, hol dir alle Kredite, die gehen, und kauf.
Also ich habe die Aktie ja immer als absolut langfristiges Ding. Ich habe schon mit ein paar Hebeln und rumgespielt, das war ein Fehler. Also ich kann dir nicht sagen, ob sie in den nächsten 3 Monaten nochmal -5% macht oder was weiß ich. Also für ein kurzfristiges Ding ist es das nicht, aber für mich ist Thermo Fischer halt der Einzelwert neben meinen ETFs, in denen ich immer noch meine Sparpläne reinballere. Ich habe inzwischen meine ganz normalen Sparpläne alle aufgelöst und Grüße an den Zahlgraf, hat mir ein HFEA-Depot aufgebaut.
Ah, cool.
Auch großartiger Podcast letztes Mal, deswegen, also das Niveau kann ich hier auf jeden Fall nicht mithalten. Das Einzige, was die Zahlgraf auch geschrieben hatte, ist jetzt dieses Eingedeutsche, dieses Nasdaq und so weiter. Ich bin da ja persönlich kein Freund.
Da bist du kein Fan, stimmt.
Nee, damit kriegt man mich leider nicht. Nee, aber ich habe auch ein HFEA-Depot bei Flatex, das läuft aktuell mittelmäßig gut, weil aktuell ein bisschen leider die 20-jährigen Staatsanleihen mit den Aktien ein bisschen zu stark korrelieren. Aber im Endeffekt, ja, bespare ich HFEA und Thermo Fischer immer noch weiter und die normalen ETFs aktuell nicht mehr. Ja, und sonst Thermo, die expandieren, die haben jetzt erst vor kurzem wieder eine Firma aufgekauft, die Auftragsforschung für Medizin und Pharmazie und Biotech macht. Und die haben auch vor kurzem wieder, das machen sie alle paar Jahre, ein sogenanntes Mixed Shelf Offering, was ihnen quasi immer die Möglichkeit gibt, neue Equities rauszugeben, um sozusagen ihr Eigenkapital zu erhöhen, weil Thermo ja entsprechend einfach auch eine Akquise-Strategie einfach fährt. Also die entwickeln jetzt nicht so viel neue wissenschaftliche Methoden komplett selbst, sondern die gucken halt einfach, wo hat sich eine neue wissenschaftliche Methode im Markt vernünftig etabliert, wo machen die einen ordentlichen Umsatz. Und wenn das gut ist, dann kommen die einfach mit dem großen Geldbeutel an und kaufen die einfach auf.
Easy.
Was ich nicht verkehrt finde. Also ich finde das eigentlich in der wissenschaftlichen Welt einen guten Ansatz, weil du hast jeden Tag neue Innovationen und so weiter, aber welche sich wirklich im Markt durchsetzt, weißt du halt einfach nicht.
Klar.
Warum nicht einfach warten, was sich, sag ich mal, ein bisschen etabliert hat.
Ja, klar.
Also von daher, ich bleibe long-term bullish und jetzt muss man gucken, entweder ich habe den doppelten Podcast-Fluch und jetzt habe ich auch Thermo gebrochen oder Minus, weil Minus ergibt Plus.
Oder es quetscht eben.
Und in 2 Wochen ist Thermo Fischer der Boden bei 1.000 Euro. Kann passieren.
Kann alles passieren hier. Mal gucken. Ja. Wir haben das erste Mal sowas, ja? Du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal da ist.
Ja, richtig.
Und das ist alles neu jetzt hier für uns.
Das ist eine große Ehre. ich muss aber nochmal dich ansprechen hier. Du hast in dem Podcast mit Tarek von About You erzählt, es gab noch nie jemanden, der in einem Podcast eine Aktie schlecht geredet hat und die dann hochgegangen ist. Das stimmt aber gar nicht, lieber Moncella, denn ich habe ja in unserem Podcast über Activision Blizzard gesprochen, die kurze Zeit darauf aufgekauft wurden.
Verdammt, du hast recht.
Ja.
Gut, dann diesen Teil werde ich schneiden.
Natürlich wirst du das.
Nein, um irgendwas im Podcast schneiden zu müssen, müsste ich ja erstmal wissen, wie man Audiospuren schneiden kann. Von daher sind wir hier auf der sicheren Seite. Aber du hast natürlich komplett recht, ja.
Activision. Also Grüße an Tarek, wenn du das hörst. von Yusuf zu Tarek, ne?
Passt. Genau, also er wird es auf jeden Fall, also ich denke, er wird es auf jeden Fall hören. Ich
glaube, er ist Stammhörer, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alle, die hier jemals waren oder auch die erwähnt wurden, ich denke auch, Markus Koch wird sich jeden anhören, sobald er um 6 Uhr früh dann live ist am Donnerstag. Also der wird dann bei Ihnen dann Mitternacht.
Genau.
Wird sich noch schön den MSW-Podcast anhören und dann schlafen gehen.
Richtig.
Ja.
Davon gehe ich auch aus.
Wollen wir zum Thema, du hast das Thema Wissenschaft schon angesprochen, wollen wir da gleich nochmal direkt mit der nächsten Frage anschließen. Und zwar, und da muss ich dir danken für die gute Überleitung hier. Ich meine, ich bin wirklich hier komplett, eigentlich braucht der Mauerstraßenwetten-Podcast braucht kein Podcast-Host. Bin ich ein großer Fan davon. Man müsste einfach den Leuten sagen, schick uns eine Audio-File, 1 Stunde, 2 Stunden, wir laden das hoch und fertig. Ja, komplett vom Thema weggekommen. Es geht um Wissenschaft. Und zwar, was kann man denn aus der Wissenschaft über technische Analyse lernen?
Ja, eine hervorragende Frage. Wie kommst du denn auf die?
Ja, ich bin vorbereitet natürlich.
Hervorragend. Ja, der Anlass für dieses Thema, was ich einfach cool fände, einfach, das ist nochmal cool, das ein bisschen zu erzählen, ist einfach Anlass, dass wir ja immer mal wieder Leute haben im Daily, die dann irgendwann irgendwelche tollen Charts posten von wegen, hey, man hätte doch den Corona-Crash auch aus den Charts ablesen können und die Ölkrise und die Dotcom-Bubble, das war alles in den Charts abzulesen, hätte man doch wissen können. Und das kann man, oder diese Fehlannahme oder was da gemacht wird, kann man eigentlich mit zwei aus der Statistik, aus der Wissenschaft kommenden Prinzipien erklären, warum das totaler Quatsch ist. Und das sind die beiden Konzepte Harking und P-Hacking, die ich einmal in Ruhe an sehr anschaulichen Beispielen mit dir erklären wollte. Ganz kurz dazu vorher, ich möchte mich jetzt hier nicht mit der ganzen TA-Bande anlegen. Ich habe da keine große Meinung zu. Ich weiß, es gibt Leute wie Dronix, der sehr auf TA schwört. Dann gibt es Leute wie den verschollenen Xeo, der TA nicht so toll findet. Ich habe da nicht wirklich eine Meinung zu, wie das jetzt ist. Keine Ahnung. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie die oder das Nutella. Ich habe recht, aber es gibt trotzdem verschiedene.
Sorry, da muss ich einhaken, weil das ist mir persönlich sehr wichtig. Das Nutella.
Das weil Nutella, sehr richtig, jawohl.
Das Nutella-Glas, komm, ich habe sogar eine Begründung dafür noch, ja, also jetzt eben. Hier.
Eben.
Weil da mal, also über technische Analyse können wir hier, vertrete ich, kann jeder seine Meinung haben, aber bei Nutella, da hört es auf für
mich. Und natürlich also, Nutella ohne Butter, oder?
Natürlich ohne Butter.
Ja, sehr gut,
natürlich.
So ist das richtig. Wieso? So ist das
also,
richtig.
Das ist ja verrückt, ja, also da will ich wissen, lass es uns in den Comics wissen.
Lass es in den Kommis wissen. Heute mit dem Code Monchella 20 für Wiederhörer gibt den zweiten Rabattcode heute. Das hatten wir auch noch. Bevor ich dazu komme, muss ich einen kurzen Rant loslassen.
Ja, gern.
Ich hatte, aber ich auch gerade bei Instagram bin, ey, also ich habe vor einiger Zeit, es sagt, glaube ich, mehr über mich aus als über andere Menschen. Ich bin vor kurzem auf irgend so eine klischeehafte Influencerin, so eine Fitness-Influencerin gestoßen und ich weiß nicht warum, das war wie so ein Autounfall, ich konnte nicht weggucken, hast mir wieder die Stories von der angeguckt und diese Welt, die sich da auftut, ist der Wahnsinn. Das einerseits ist sie so eine vorbildlich, sehr gut durchtrainierte, sehr sich, also vegan, sich sehr gesund ernährend, immer selbst kochende und so weiter. Diesen Lifestyle propagiert sie halt, wie es wahrscheinlich so viele gibt. Mhm. Was ja auch total okay ist. Aber andererseits müssen zum einen ständig irgendwelche Supplements beworben werden, die man ja dringend braucht, weil man ja nie alle Nährstoffe bekommt und so weiter, aber gleichzeitig ja die gesündeste Ernährung der Welt hat und dann aber trotzdem hier der Code dafür und zu einem gesunden Tag gehört sowieso 1000 Supplemente, die du unbedingt nehmen musst. Ja. Das Einzige, was du vielleicht brauchst, ist als Veganer Vitamin B12. Ja, das ist erwiesen. Als Deutscher wahrscheinlich Vitamin D. Die beiden sind, glaube ich, relativ unbestritten.
Wobei Vitamin D braucht wahrscheinlich fast jeder, oder?
Ja, also zumindest in unseren Breitengraden auf jeden Fall. Und B12 als Veganer brauchst du oder Veganerin brauchst du halt auch. Also die beiden, da würde ich gar nicht meckern. Aber was die alles an Aminosäuren und hier und da propagiert und was weiß ich was, ist schon die erste Sache, die mich wütend macht. Und die zweite Sache, die mich dann wütend macht, ist, wie sie da sitzt mit ihrer extrem gesunden Lebensweise und immer sagt, boah, man weiß gar nicht, wie geil gesund man sich fühlen kann, wenn man sich geil lädt. Aber da hat sie einmal abends Nudeln gegessen und nicht so davon wegen, ich habe so einen aufgeblähten Bauch und oh Gott, ich kann gar keinen Sport machen und was weiß ich. Also, wenn das deine Lebensweise ist, du nicht einmal Nudeln verkraften kannst, dann ist das irgendwie doch nicht so geil. Oder wie es da steht, ja, ich fahre heute einige Stunden im Auto, ich mache einen kleinen Flug, ich nehme nur eine ganz leichte Kost mit, weil Reisen ja sehr auf den Magen geht. Ich denke so, nee, irgendwie nicht. Das macht mich wütend. Also, diese Doppelmoral hat mich einfach irgendwie wütend gemacht. Ich trinke auf ein Bier, weil ich erlebe mich nicht gesund, ich kipp's einfach rein.
Ja, ja. Gut, jetzt haben wir, denke ich, aber auch Haking verstanden damit, oder?
Nein. Genau, bei dem Thema waren wir. Ich mag das, mit dir zu schnacken. Wir müssen, glaube ich, echt.
Ich liebe es. Wir sollten eine Radioshow haben, wir zwei. Es sollte um alles gehen. Einfach.
Ja, wir können einfach so quartalsweise ein Podcast pro Quartal machen, wie einfach eine Labe über alles Show.
Genau.
Schreibt in die Kombis, ob ihr es wollt. So, also Haking und P-Hacking. Technische Analyse und warum es totaler Quatsch ist, zu sagen, bei den Corona-Crash oder andere Crashes oder sonstige Sachen vor den Charts ablesen können. Ich fange mit Haking an, das ist das einfachere zu erklärende Konzept. Haking steht für Hypothesis after results known. Und das machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, wir gehen jetzt irgendwie auf den Jahrmarkt. So, und dann, wie ich halt bin, erzähle ich, ey Leute, nachdem ich 4 Bier getrunken habe und ich an den Schießstand gehe, treffe ich 10 von 10 Schüsse. Weil mache ich halt so. Also ist immer gut, erst trinken, dann schießen gehen, ja. Ist ganz normal, sollte man immer so machen. Und das sage ich einfach vorher so, von wegen, ey Leute, Moncella, komm, wir gehen auf den Jahrmarkt, ich trinke 4 Bier und dann, oder 5 Bier, und dann gehe ich an den Schießstand, kaufe 10 Schüsse und ich treffe 10 Mal und gewinne den Hauptgewinn. Easy. Mhm. Dann gehen wir hin, wir trinken unsere 4, 5 Bier und ich gehe an den Schießstand und dann schieße ich 5 Mal daneben, treffe 2 Mal und schieße irgendwie 4 Teddybären ab und schieße mir einmal einen Fuß. Dann würde man jetzt erst mal denken, ja, was du vorher angesagt hast, hat nicht so ganz geklappt. Mhm. Wenn ich dann aber sage, ja Mensch, du, ist ja erwiesen, wenn ich 4 Bier trinke, dann schieße ich 3 Mal daneben, treffe 2 Mal, schieße 3 Teddys ab und schieße mir 2 Mal einen Fuß, dann hat sich meine Hypothese ja erfüllt. Also wenn ich die Hypothese erst aufstelle, nachdem ich ja weiß, was dabei rauskommt, habe ich ja im Endeffekt immer recht.
Klar.
Also wenn ich die Charts so lange so reinlege, die Linien oder was weiß ich was, die Linien so lange in die Charts reinlege, weil ich ja weiß, wann der Crash kommen muss, dann kann man natürlich wunderbar den Crash aus den Charts ablesen. Ja. Also das ist gar kein Problem. Und das ist dieses Prinzip, die Hypothese aufstellen, nachdem ich die Ergebnisse erst kenne. Und so kannst du halt entsprechend natürlich in jedem Chart entsprechend einfach sagen, dass du den Crash ja locker aus den Charts ablesen konntest, weil du ja weißt, wie du die Linien anlegen musst, damit zufälligerweise immer dein Crash dann danach direkt kommt.
Ja.
Ist halt oder nicht
du, ja? Oder du machst halt einfach eine blöde, also um bei dem Beispiel zu bleiben, ich sag, ich trinke 20 Bier und dann kotze ich.
Ja gut.
Irgendwann werde ich vielleicht mal nicht kotzen, aber irgendwann kotze ich mal davon. Das ist auch die ganzen Crash-Propheten, die dann sagen, jetzt kommt der Crash, jetzt geht alles unter. Das sagen die dann 4, 5 Jahre lang. Irgendwann passiert's mal, dann sind sie Helden.
Das bin ja ich auch als bekannter Bär so ein bisschen.
Ja, aber nee, aber ist das, okay, ich habe jetzt Haking verstanden. Okay, du stellst die Hypothese auf, nachdem das Ereignis passiert ist. Ja.
Genau. Genau. Blöd. Das ist auch was, wenn man noch ein bisschen, sag ich mal, weitergeht. Eine sehr gute Show dazu, die ich auch sehr empfehle, von einer meiner persönlichen Idole, MyThinkX, von dieser Mighty Nguyen Kim, die hat auch mal einen Beitrag zu gemacht, wo es um Demeter-Produkte geht, auch ganz hervorragend. So biodynamische Landwirtschaft ist quasi die Homöopathie der Landwirtschaft, ist auch ganz hervorragend. Okay. Kann ich jedem empfehlen, sich mal anzugucken, wie die Kackehörnchen in den Boden eingraben. Ist super. Ist absolut super. Also, ja.
Okay.
Genau. Das ist das einfache Konzept. Und das zweite Konzept ist P-Hacking. Da geht es quasi im Endeffekt darum zu erklären, wir haben ja, wenn wir technische Analyse machen, die Möglichkeit, 1 Million verschiedener Indikatoren uns auszuwählen. Wir können Linien nehmen, wir können den 27-Tage-Simple-Moving-Average nehmen, den 93-Tage-Exponential-Moving-Average, die Fibonacci-Retracements, die Ishimuru-Kuku-Clouds oder wie sie heißen und was es noch alles für großartige Elliott-Wave-Theorien und was es noch alles gibt. Also wir haben ja im Endeffekt wirklich eine Fülle an Möglichkeiten, Indikatoren auszuwählen, die uns gerade passen. Und das ist im Endeffekt, was man auch P-Hacking nennen kann. Das ist auch wieder ein Beispiel. Wir beide, Moncella, wir haben jetzt richtig krasse Hebelgewinne eingefahren. Und dann denken wir uns, komm, wir gehen jetzt auch in die Wissenschaft. Und dann gründen wir das Moncella und Zonk Institut für gute Wissenschaft. e.V., GmbH und Co. KG, AG und
alles,
so weiter.
Alles.
Und dann denken wir uns, ja, jetzt brauchen wir irgendwie eine richtig coole Forschungsfrage. Und dann stellen wir zum Beispiel, oh ja, was weiß ich, die Frage auf, wir glauben, dass ein Liter Cola trinken pro Tag gegen Schuppen hilft.
Mhm.
Also absolut naheliegende Vermutung natürlich.
Ja.
Also, genau. Und dann machen wir eine Studie und wir machen das auch ordentlich. Also wir suchen uns 5.000, 10.000 Probanden und wir machen auch eine ordentliche Auswahl. Männer, Frauen, jung, alt.
Hauptsache Glatze.
Hauptsache Glatze, genau. Glatze, sehr wichtig. guter Punkt, den habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, aber ja, dick, dünn, europäische Haare, asiatische Haare, afrikanische Haare und so weiter. Also wir machen wirklich, wir bauen die Studie insofern gut auf, als dass wir wirklich alle möglichen Gruppen wirklich in unsere Studie einladen.
Mhm.
Genau, und dann machen wir die Studie. Die Leute trinken fleißig für 4 Wochen jeden Tag einen Liter Cola. Manche machen das auch nicht, um sagen, eine Vergleichsprobe zu haben. Das muss man immer machen. Du vergleichst ja immer den richtigen Studie mit so einem Placebo oder einem Blindwert, um zu gucken, was passiert, wenn du die Cola nicht trinkst. Mhm. Was passiert, wenn du die Cola trinkst. Und dann, nach 4 Wochen, gucken wir uns die Probanden an und stellen dann natürlich fest, doof, lief nicht so richtig. Weil die haben immer noch Schuppen, also hat unsere Hypothese eigentlich nicht funktioniert. Was man jetzt in der Wissenschaft aber wissen muss, ist, damit in der Wissenschaft ein Ergebnis als statistisch valide, als statistisch signifikant gilt, genau, gibt es den sogenannten P-Wert. Und der P-Wert sagt im Endeffekt nur aus, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis durch puren Zufall entstanden sein könnte. Und da wird in der Wissenschaft als Goldstandard ein Wert angenommen von kleiner als 0,05, also kleiner als 5%. Also wenn das Ergebnis, was du gemessen hast, mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 5% auftritt, kann man annehmen, dass dieses Ergebnis statistisch signifikant ist.
Mhm.
5% ist gar nicht so viel, aber auch gar nicht so wenig. Das ist im Endeffekt so, wie wenn du einen 20-seitigen Würfel würfelst und 1 würfeln willst. Und all die Rollenspieler, Pen and Paper, Dungeons and Dragons, das schwarze Auge und was weiß ich noch alle, wissen, das kann halt schon mal passieren.
Mhm.
So, und was machen wir jetzt, um unsere Studie weiterhin anzugucken? Wir müssen uns ja nicht einfach alle angucken. Wir können uns ja angucken, nur gucken uns mal nur die Männer an. Wir gucken uns nur Frauen zwischen 20 und 35 an.
Mhm.
Oder wir gucken uns nur Frauen asiatischer Herkunft zwischen 24 und 35 an, die ein BMI unter 25 haben und mindestens einmal die Woche zum Pilates gehen.
Mhm.
Also wir engen im Endeffekt unsere Gruppe an Leuten immer weiter ein. Das heißt, wir würfeln den Würfel einfach immer weiter, bis wir mal eine 1 würfeln. Bis wir mal zufälligerweise an eine Gruppe kommen, wo im Endeffekt durch reinen Zufall der statistische Signifikanzwert mal unter P gleich 0,05 lag.
Mhm.
Und dann sagen wir im Endeffekt im Nachhinein, ja, unsere Studie hat gezeigt, dass asiatische Frauen zwischen 25 und 34 mit dem BMI unter 25, die einmal die Woche Pilates machen, durch Cola ihre Schuppen in den Griff kriegen.
Mhm. Nullhypothese verworfen.
Genau. Und dann können wir das behaupten. Und im Endeffekt ist das Gleiche, was du in Charts machst. Wenn du dir einfach nur 1000 verschiedene Indikatoren anguckst, kommst du irgendwann auf einen Indikator, der ganz zufällig gepasst hat, weil es einfach wirklich Zufall war, kannst du auch sagen, ja klar, der Indikator zeigt mir das doch an.
Mhm.
Und was wir jetzt noch weitermachen können, ist, damit wir wieder zum Haken kommen bei unserer tollen Studie, weil wir noch mehr Gips publizieren wollen, wir wollten zwar eigentlich gucken, dass hier Cola gegen Schuppen hilft, aber dann finden wir zufälligerweise raus, dass bei Frauen zwischen 20 und 40 durch den Konsum von Cola, weiß ich was, die Dicke der Fingernägel Fingernägel sind stabiler geworden, die sind irgendwie dicker geworden, was weiß ich. Also irgendwas, was du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest und was wirklich purer Zufall ist, kannst du auch noch sagen, Cola macht deine Fingernägel dicker bei Frauen. Aber und so hast du im Nachhinein wieder, obwohl das nie das war, was du dir untersuchen, was du dir angucken wolltest, hast du im Nachhinein entsprechend tolle Ergebnisse, die du erzählen kannst. Und so kommen auch Sachen raus, wie irgendwelche Studien von wegen, an 14 riechen ist gesund. Mhm. Das sind solche Sachen, die irgendwie, so abstruse Studien, die man irgendwann mal hört, das entsteht im Endeffekt durch sowas.
Mhm. Das heißt quasi, im Endeffekt beschreibst du hier einen Fehler der zweiten Art, oder? Das heißt, die Nullhypothese wird fälschlicherweise bestätigt, obwohl sie nicht stimmt.
Nee, die Nullhypothese wird fälschlicherweise, genau, richtig. Die wird fälschlicherweise bestätigt, obwohl sie nicht stimmt, einfach durch puren Zufall. Weil natürlich durch Zufall alles passieren kann.
Ja, klar.
Und wenn du einfach nur, wie gesagt, oft genug den Würfel würfelst, dann kommt halt irgendwann auch mal die Eins.
Ja, klar. Du, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ich habe das erste Mal, glaube ich, was Sinnvolles gesagt in dem Podcast. Das liegt daran, ich war früher Tutor für Statistik.
Ah, geil.
Das heißt, du sprichst hier mit dem Richtigen. Aber ich will hier nicht kompetent wirken. Also.
Ich glaube, du bist ein sehr kompetenter Mathematiker. Nee, aber stimmt, genau. Und das ist im Endeffekt das, was du natürlich auch mit Charts machen kannst. Du kannst einfach deine Hypothese so lange anpassen, bis sie passt. Du hast eine Million Datenbank an Indikatoren, die du dir aussuchen kannst. Und natürlich kommt irgendwann raus, dass man ja den Corona-Crash in den Charts hätte sehen können.
Klar.
Aber das ist im Endeffekt nur das, was ich gerade gesagt habe. Du machst Harking, also du stellst eine Hypothese erst auf, nachdem du weißt, was rauskommt. Und du machst P-Hacking, also Hacking von diesem P-Wert, indem du einfach die Stichprobe immer veränderst, bis halt rauskommt, was du im Endeffekt haben willst.
Ja.
Und dann kannst du dich in den MSW Daily stellen und sagen, dass du ja rauslesen kannst, dass der Corona-Crash in den Charts abzulesen war.
Okay, und läuft das? Kriege ich dadurch Karma? Weil das hier könnte ein freier Karma-Fehler liegen.
Ich glaube, das ist der freie Karma-Fehler. Das funktioniert leider.
Das heißt, okay, das ist schon mal gut zu wissen für mein Karma-Konto, okay?
Eigentlich können wir den Podcast nennen. Freier Geldfehler und freier Karma-Fehler.
Ich dachte, wir wollen es Dark Song 2 Electric Boogaloo nennen.
Ach, das wollten wir so nennen, ja, stimmt.
Nein, das ist eigentlich schon geiler. Ich habe immer so geile Titel mit dir. Fällt dir das auf?
Ja.
Der letzte Titel war schon so geil. Ich lache heute noch drüber.
Ich muss auch ein Update geben. Letzten hatte ich ja von dem einen ehemaligen Bekannten aus dem Studium erzählt, der jetzt auch bei so einem unabhängigen Vermögensberater arbeitet. Der hat mich leider nie angeschrieben. Ich bin ein bisschen schade drum. Ich finde es schade. Ich hätte gerne das im Daily breitgetreten.
Hat er vielleicht den Podcast gehört?
Vielleicht hat er den Podcast gehört. Möglich. Nee, hat mich nie angeschrieben. Er wollte nie was an meinen Finanzen machen, leider. Okay. Es hätte ein großer Spaß werden können.
Ja, mich hat letztens einer mal angeschrieben, der hat dann gesagt, und ich habe ihm dann wirklich gesagt, ey, ich habe das Spiel schon mal hinter mich gebracht, ja, ich bin da schon durch. Und dann hat er wirklich darauf geantwortet, nein, wenn du so, ich habe irgendwie schon sowas in der Art, habe ich schon mal früher gemacht und das war nichts. Und dann hat er wirklich darauf geantwortet, wenn du sowas schon mal gemacht hättest, dann wärst du jetzt reich. Fand ich auch cool. Oh Gott. Fand ich auch geil. Ich meine, ja. So, nein, unser Schneeballsystem ist besser als andere Schneeballsysteme.
Hervorragender Verkäufer, auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Oder? Ja, also großartig. Ja. Also kann ich immer wieder.
Wollen wir da. Das ist doch jetzt.
Also, das ist die Überleitung.
Ja, ne? Du bist der Wahnsinn, Song.
Ja, an mir ist echt so ein Moderator vorbeigegangen, eigentlich. Ja,
absolut. Du müsstest das machen, was ich mache, und du müsstest dich aber auch selber interviewen.
Ja, wir können einfach, es gibt ja aktuell immer jeden zweiten Donnerstag den Donnerstagstalk, einen podcastfreien Wochenende. Wir können auch einfach jeden zweiten Wochenende unseren, wie nennen wir den Podcast dann? So an Anlehnung ans Fest und Flauschig, ich überlege gerade.
Du machst sogar bessere Werbung für die Sachen, die Community anbietet, als ich. Ich bin hier komplett fehl am Platz. Ich glaube, ich gehe jetzt mit dem Hund eine Runde, ganz ehrlich.
Gehebelt und ausgestoppt. Der zweiwöchige Podcast oder so.
Nein, bist du ganz einfach so drauf? Das ist genial.
Ja, ne?
Gehebelt und ausgestoppt. Geil. Ich muss mal in den Talk, weil der soll echt cool sein. Ich war nur am Anfang mal dabei. Ansonsten macht das ja Airfreight und macht das auch sehr gut. Und Kai Pirinha. Aber ich glaube, das sind ziemlich coole Bräs unterwegs, auf jeden Fall.
Ich habe den auch noch nicht gehört bis jetzt. Ich wollte auch mal rein, aber es hat nicht geklappt. Ich bin
ja, wir löschen den halt immer danach, deswegen so ein bisschen. Aber im Endeffekt
ab Mai wird bei mir alles wieder normal. Ich bin ja aktuell hier noch in irgendwo in Bayern stationiert, in einem Hotel zu meiner Einarbeitung in den neuen Job. Deswegen kriege ich aktuell noch nicht ganz so viel mit und komme auch nicht zu so viel. Aber ab Mai, wenn ich dann wieder von zu Hause bin, dann von zu Hause arbeite, dann kann ich auch entsprechend solche Sachen wieder öfter und besser wahrnehmen.
Ja, und wir haben jetzt auf jeden Fall schon wieder eine weitere gute Überleitung. Und zwar, du hast es ja gerade schon angesprochen, wie ist es denn eigentlich so, die Arbeit im Vertrieb und welche Klischees, die man so hört, stimmen?
Ja, ich dachte, wir schnacken heute mal ein bisschen off-topic, hatte ich am Daily schon mehrfach angekündigt, dass jetzt bei dem Podcast mit mir ein bisschen mehr off-topic geschnackt wird. Wir haben jetzt ja schon viel Aktienmarktgedöns abgehandelt.
Das ist eigentlich nicht der richtige Podcast-Song, um hier off-topic zu sein, weil wir sind immer, also wir haben einen Fahrplan und es werden Aktien besprochen, strikt nach Plan und, ja. Aber ich mache mal eine Ausnahme hier für dich,
okay? Das ist so lieb. Ja, also im Endeffekt dachte ich, kann man mal ein bisschen drüber schnacken, weil Vertrieb hat ja in Deutschland doch alles in allem einen relativ schlechten Ruf, was auch dazu führt, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo vorstelle bei Kunden, auch das Wort Sales eigentlich nie in den Mund nehme. Ich sag immer, ja, ich bin technischer Berater, ich bin Account Manager oder was weiß ich, weil das Wort Vertrieb und Sales ja doch eigentlich mit einer ganzen Menge Klischees, sage ich mal, von dem schleimigen Gebrauchtwagenverkäufer, dem von Tür zu Tür gehenden Staubsaugerverkäufer oder dem dich anrufenden der 80-jährigen Oma eine Lebensversicherung oder Hausbauversicherung, wie nennt man das?
Hausrat.
Nee. Hier, Bausparplan. Bausparvertrag. Ja, der hat sich immer aufspatzen will. Und durch sowas ist der Job halt alles in allem doch relativ schlechtes Image, würde ich im Endeffekt einfach sagen. Mhm. Und zumindest für das, was ich mache, also ich bin halt eher in einem technischeren Vertrieb unterwegs, stimmt das halt einfach wirklich gar nicht. Also was Vertrieb für mich ausmacht, ist einfach, du musst natürlich in der Lage sein, mit Menschen zu sprechen. Du darfst jetzt nicht ein super introvertierter Mensch sein, der einfach keinen Bock hat, mit Menschen zu reden und keine drei Sätze gerade rausbringt, dann ist Vertrieb natürlich nichts für dich. Mhm. Aber im Endeffekt ist Vertrieb ein Job, der unglaublich abwechslungsreich ist, weil du jeden Tag mit anderen Menschen arbeitest, im Endeffekt mit Menschen gemeinsam daran arbeitest, was die haben wollen und was die brauchen und deren Probleme zu lösen. Und jetzt natürlich jeder Vertriebler, das ist ja auch wieder so eine LinkedIn-Geschichte im Endeffekt und so weiter. Solution Selling. We are just selling solutions und so weiter. Das ist alles ein bisschen schleimig. Also Solution Selling ist so wie der Avocado-Toast des Vertriebs. Redet jeder von. Also ist halt so ein bisschen schwierig. Vertrieb wird leider gerade auch, sage ich mal, durch die ganze amerikanische Art, hat es einfach keinen so guten Ruf weg. Aber im Endeffekt, du sprichst mit Menschen, du lernst viele coole Menschen kennen, du machst auch in vielen Fällen Kontakte fürs Leben, weil wenn jemand ein Produkt von dir kauft, dann kauft er auch zu einem großen Teil von dir. Du als Mensch bist das Aushängeschild der Firma und du knüpfst einfach eine Menge cooler Beziehungen. Du kommst auch oftmals an coole Orte und du gehst teilweise auf Firmenkosten mit einem Kunden bis nachts um drei in einer geilen Bar einsaufen. Das ist cool.
Geil.
Das macht einfach Spaß. Die Firma bezahlt das und es ist ja wirklich so. Wenn du mit einem Kunden bis 3, 4, 5 Uhr nachts eingesoffen hast und ihr kaum noch ins Hotelzimmer zurückkommt oder was weiß ich, ein Getrennte, dann schweißt das auch einfach zusammen. Also menschliche Bindungen sind ja im Endeffekt doch so simpel. Sauf was mit jemandem und da ist einfach eine Bindung vorhanden seitdem. Ja. Und so werden einfach auch viele Geschäfte gemacht. Und das macht Vertrieb meiner Meinung nach unglaublich abwechslungsreich. Und es ist zumindest, sag ich mal, in den technischeren Branchen, ich kann jetzt natürlich nicht für den Versicherungsverkäufer sprechen.
Klar.
Ist es bei weitem nicht so aufdringlich und hinterherrennend und so weiter, wie das oftmals dargestellt wird. Also im Endeffekt, du musst halt Bock haben, dich jeden Tag in 5, 6, 7 verschiedene Probleme reinzudenken, weil der eine Kunde will das. Und der nächste Kunde, der dich dann später anruft, will was komplett anderes haben. Und du musst halt in der Lage sein, extrem schnell dich in verschiedene Fragestellungen reinzudenken. Und du musst halt, sag ich mal, Bock haben, auch Menschen zu helfen. Und dann ist das eigentlich ein Job, der sehr viel Spaß macht, der auch, muss man mich dazu sagen, der auch gute Verdienstmöglichkeiten bietet. Weil für all die, die das halt nicht wissen, Vertrieb ist normalerweise so aufgebaut, dass du ein Grundgehalt hast, was im Schnitt niedriger ist als das in anderen Positionen. Aber du halt für jeden Verkauf, den du machst, in irgendeiner Form eine Provision bekommst. Und wenn du halt entsprechend gut verkaufst, hast du halt Möglichkeiten, viel krasser zu verdienen als viele andere Jobs. Also ich glaube, mit keinem Job ist es so leicht, an ein sechsstelliges Jahresgehalt zu kommen, wie mit einem Vertriebsjob. Mhm. Und du musst nicht unbedingt immer so einen krassen Abschluss haben. Weil wenn du Menschen ja nicht verführen kannst, wenn du Menschen überzeugen kannst, wenn du einfach deine Argumente vernünftig vorbringen kannst, wenn Menschen dir glauben, Menschen dir vertrauen, ist das die Qualität Nummer eins im Vertrieb. Also Vertrieb ist auch ein super, super Job für Quereinsteiger einfach. Und mir macht es immer noch großen Spaß. Es gibt natürlich auch immer frustrierende Zeiten, das gehört dazu. Es gibt in jedem Job Sachen, die nerven. Ich verhandle auch nicht unbedingt so gerne mit einem Einkäufer noch über 2, 3, 4% und so weiter. Das sind Sachen, die dann auch mal keinen Spaß machen. Mhm. Aber im Endeffekt ist Vertrieb auch so ein bisschen wie moderne Drogensucht. Weil du im Endeffekt immer dem nächsten Schuss, dem nächsten Verkauf hinterher rennst. Aber das Gefühl, wenn der Kunde dann kauft, ist verdammt geil. Mhm. Also, ja. Und deswegen, also Vertrieb ist bei weitem nicht immer so schleimig und so schlecht vom Image her, wie es, glaube ich, in vielen Fällen gemacht wird. Es ist auch nicht der ehrenvollste Job. Also ein Krankenpfleger oder eine Krankenschwester oder ein Kindergärtner, eine Kindergärtnerin oder was weiß ich was, die verdienen tausendmal mehr Respekt für das, was sie tun, als was ich mache. Wir hatten mal so ein tolles Vertriebsthema mal einen Job gehabt, auch so ein amerikanisches, ganz furchtbares System, wo wirklich der erste Satz war, das ist das Sandler-Sales-Training, ganz furchtbares Training meiner Meinung nach. Ja, Herr Sandler war der Meinung, dass Vertrieb ein ehrenvoller Job ist, der Respekt verdient. Sag ich auch so, nee, also so krass ist jetzt auch nicht. Aber es ist auch halt nicht so schlimm, wie es in vielen Fällen gemacht wird. Und ich glaube, viele der Klischees, die gibt es. Da gibt es auch Leute, die das so machen. Aber es ist bei weitem eigentlich nicht so schlimm, wie es ist. Und es hat echt sehr viele coole, abwechslungsreiche Seiten. Du kommst raus, du siehst andere Menschen, du siehst andere Orte, du kommst rum. Ich meine, ich bin in meinem neuen Job halt für nordische Länder zuständig. Das heißt, ich werde bald regelmäßig irgendwie nach Norwegen oder Schweden fliegen. Wahrscheinlich, ein Kollege hat mir schon erzählt, da haben die Kunden ihn auf seine Insel eingeladen und so weiter. Okay. Solche Sachen kommen dann halt. Du siehst einfach unglaublich coole Sachen. Und der Job ist einfach dadurch unglaublich spannend und abwechslungsreich und es gibt halt echt wenig Limit nach oben. Also du bestimmst selber, was du verdienst und ein guter Vertriebler hat immer gute Jobaussichten.
Deswegen ist es
in der Hinsicht sehr spannend.
Um zum Thema zu den Vorurteilen zu kommen, ich denke da immer an den Spruch, goldene Zunge auf eiserner Leber. Wie trinkfest muss man denn sein?
Also es wird schon einiges getrunken und ich bin jetzt selber mittelmäßig trinkfest, würde ich behaupten. Also ich kann zwar gut was trinken, aber auch nicht der trinkfesteste. Das war wirklich der große Vorteil, als ich immer in Japan war, weil der Asiaten halt nach 2 Bieren waren die komplett betrunken und mir ging es noch gut. Das hat es da sehr entspannt gemacht. Ich habe ein bisschen Sorge vor den Schweden oder den Norwegern, weil ich glaube, die könnten ein paar Nummern mehr wegstecken.
Okay.
Das war auch großartig. Da war ich einmal in Japan mit einem wirklich auch sehr dünnen japanischen Geschäftspartner. Und der hatte so eine Pulsuhr ich weiß nicht, das war eine Fitbit oder was weiß ich. Und der hat wirklich nach einem Bier mit einem hochroten Kopf da gesessen. Look, Puls 180. Der war komplett fertig mit der Welt nach einem Bier. Das war großartig. Also, der kam auf sein Leben gar nicht mehr klar. Es geht ihm gut, aber also.
Das kann ich aber auch mal hier als Tipp weitergeben. Wenn ihr in der Nacht unterwegs seid und vorhabt, mehr zu trinken, lasst eure Fitnessuhren zu Hause. Wirklich. Es hilft euch nicht, dann irgendwie in dem Moment zu wissen, dass euer Blutdruck, euer Puls zu hoch ist. Das hilft nicht, ja? Weiß nicht. Meine Erfahrung. Also ich lasse sie dann immer lieber zu Hause, weil was da passiert, will ich nicht wissen. Und ja.
Richtig. Es gibt, das habe ich vor kurzem gesehen, einen Comedian, den ich echt ganz lustig finde, der heißt, wie heißt der? Don McMillan, der hat auch immer so lustigerweise so ein kleines Diagramm erstellt, der immer sagt, von wegen, wenn zwei Sachen zusammenkommen, dann musst du da und da arbeiten, was ich was. Du bist gut in Problem Solving und du hast People Skills, da sollst du ins Management gehen. Und seine Überlappung Vertrieb war, du bist gut mit Menschen und du hast ein Trinkproblem, geh in Vertrieb. Stimmt ein bisschen. Also es wird schon auch einiges getrunken. Mhm. Das ist wirklich, und du musst halt einfach labern können und du musst halt, ich meine, gut, ich beweise hier, dass ich ein bisschen labern kann. Also wenn ich keine drei Worte über die Zunge bringen würde, dann wäre das schlecht.
Ich stell dir mal mein CV zu nach dem Gespräch hier, okay? Weil es hört sich gut an.
Ich würde dich einstellen. Ja, also es ist halt wirklich so. Natürlich, also es gibt auch wirklich ganz, ganz schlimme Beispiele. Also ich glaube, gerade der amerikanische Vertriebsweg ist schon. Also ich mache zum Beispiel auch sowas wie Cold Calling, mache ich in meinem Job gar nicht. Mache ich nicht. Also diese Kaltakquise, dass du einfach irgendwo anrufst und jemandem irgendwas aufschwatzt. Das ist zum Beispiel was ich per se ablehne, weil ich davon absolut nichts halte. Weil ich würde selber auch überhaupt nicht wollen und ich finde es ganz, ganz furchtbar. Und gerade sage ich mal
auch immer nicht, wer da rangeht. Stell mal vor, also gehst deinem normalen Leben nach. Irgendwann ruft dich irgendjemand Wildfremdes an. Wie kannst du dir da was aufschwatzen lassen? Das verstehe ich immer nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich meine, es klappt vielleicht bei sehr simplen Produkten, jeder kennt, die du in 3 Minuten erklärst. So, keine Ahnung, wenn du bei Dunder Mifflin arbeitest und Papier verkaufst, klappt das vielleicht. Spoiler dazu, ich habe mit Manchella gestern Abend ein bisschen geschrieben und ich gucke gerade zum ersten Mal The Office. Großartige Serie. Aber ich sag mal so, bei meinen technischen Produkten, die halt nur an Wissenschaftler gehen und so weiter, und die stundenlange Erörterungen, Präsentationen, Produktvorführungen und was weiß ich was brauchen, was soll ich denn da anrufen? Also, nee, das ist einfach, also dieses ganze Kaltakquise, das gibt es, das wird aber auch einfach weniger, weil es einfach auch ineffektiver wird. Also es gibt es noch, und wenn man das wirklich gut kann und wirklich das dafür lebt, dann mag das auch seinen Erfolg haben. Aber ich vergleiche das immer irgendwie, wie wenn du noch in der Pferdekutsche zur Arbeit fährst. Ja, du kommst auch irgendwie an. Aber irgendwann gab es halt immer ein Auto, was das überholt hat. Und wenn du heutzutage ein ordentliches Marketing machst, irgendwie bei LinkedIn oder was weiß ich was aktiv bist, Webinare hältst und so weiter, bist du einfach damit im Endeffekt ja auch viel mehr Erfolg haben.
Ja, ich meine, klar, vor allem wenn es so Spezialsachen sind, da musst du jetzt nicht die gelben Seiten aufmachen und dann anrufen, brauchen Sie hier ein Laborgerät zufälligerweise. Die Leute mal so durchrufen, ja.
Aber haben Sie eine Million übrig, zufälligerweise?
aber was glaube ich immer ganz viele so Softwareanbieter machen, sie haben immer so White Paper in Anführungszeichen über ihr Produkt und wenn du das downloaden willst, musst du eine E-Mail oder so angeben.
Oh, das ist so eine schlimme Sache. Das machen meine alte Firma macht das inzwischen auch. Die haben auch angefangen haben halt so Applikationsberichte gemacht, also das von wegen im Gerät wurde Zahnpasta oder was ich was vermessen, um zu gucken, wie stabil ist der Schaum der Zahnpasta. In Schaum steckt übrigens sehr viel Wissenschaft. Im nächsten Podcast rede ich eine Stunde über Schaum. habe ich schon mal gemacht, klappt sehr gut.
Wir verbinden das mit Xiaomi, dann haben wir hier noch einen Akzent.
Ja, richtig, richtig.
Perfekt. Oh Gott, der kam so flach.
Ja, aber es ist wirklich so, da kommt wirklich von wegen, ja, wir wollen ja Daten sammeln und so weiter. Ja, das heißt, dafür, dass die meisten Leute dich den Bericht gar nicht mehr angucken und sagen, interessiert mich nicht, weil ich meine Adresse nicht eingebe und Leute im Endeffekt viel weniger von dir hören wollen. Richtig. Aber das ist halt auch
ganz wollen Daten, BWLer aber die genau.
Mach ruhig. Dass ich BWLer-Bashing mache im Endeffekt, weil das ist das reine KPI-Denken. Wenn ich 1000 Leute habe, die es runterladen und habe ich eine Sales-Conversion-Rate von 2%, dann werden von 1000 Leuten ja 20 kaufen. Aber was die Qualität der Leute ist, die es machen und so weiter, das ist halt das, was ich
vor allem
an BWLern so kritisiere, dass dieses reine KPI-Denken und Denken in Dashboard, ohne, sage ich mal, die Essenz und was es ausmacht zu verstehen, ist halt schwierig. Reine Wissenschaftler sind auch nicht die besten Verkäufer und Business Manager, weil die sich halt in jedem wissenschaftlichen Detail verlieren und gar nicht mehr ein Auge dafür haben, von wegen, was muss auf den Markt, wie kriegen wir es rentabel hin? Welche Deadlines haben wir? Also nur weil ich das BWLer-Bashing würde ich nicht sagen, von wegen Physiker und Chemiker sind die naturgemachten besten Firmenchefs der Welt. Da gibt es genauso viele Probleme, um das mal auszubalancieren hier.
Ja, ich glaube,
Aber.
bei dieser ganzen Datensammlung, was immer viele vergessen, so alle wollen viele Daten, aber ich würde behaupten, die wenigsten wissen, was man dann damit tun soll.
Ja. Hatten wir auch in dem alten Job gemacht. Oh, meine alte Firma war da. Es ist echt, hat sich eine klassische BWL-Firma verwandelt irgendwie, weil alle BWLer eingekommen sind. Ging es
Okay.
auch nur darum, wenn es auf eine Messe geht, dann müssen 500 Leads reingeholt werden. Also wird Popcorn auf den Ständen ausgeschenkt und Hostessen werden arrangiert, die Leute an den Stand ranholen und Hauptsache Karten, Karten, Karten einsammeln. Dass 400 der 500 Karten, die du eingesammelt hast, die Karte gegeben haben oder kein Interesse oder gar nichts haben, ist dann egal. Du hast ja 500 Leads gemacht. Das ist ja die Kennzahl, die am Ende gilt. Also jetzt kommen wir zu negativen Seiten von Vertrieb. Sowas gibt es halt leider auch.
Drauf, drauf, drauf.
Ja, und ja, Vertrieb, was ich auch immer merke, Vertrieb ist noch, ich finde es teilweise rückständig. Also Vertrieb ist gefühlt, was ich immer mitbekomme, in vielen Firmen und bei vielen Chefs immer noch gefühlt so in der 70er, 80er, 90er Macho-Kultur irgendwie hängen geblieben. Von wegen, ich will deine Probleme nicht hören, jammer nicht, verkauf einfach. Und
Ja.
von wegen, du darfst keine Schwäche zeigen, Ergebnis ist das Einzige, was zählt. Warum du rumjammerst, ist mir egal. Da werden halt so Filme wie dieses ich
Du
weiß nicht, wie
bist
der
der
heißt.
da, Mann, ich hab's, Glengarry Glen Ross, ich hab's die ganze
Ja.
Zeit in meinem Kopf und will's sagen und jetzt auf einmal, jetzt fühle ich mich ein bisschen unangenehm. Kannst du meine Gedanken lesen?
Der Film wird wie die Sau wie eine Sau durchs Dorf getrieben.
Coffee is for closers.
ABC, always be closing. Coffee is for closers. Und nur sowas. Und guck dir meine Uhr an, ich bin geiler als du. Also, das ist halt wirklich auch
Wie
leider so
this
ein.
watch costs more than your car.
Ja. Das ist leider so ein Mindset, was doch noch relativ auch verbreitet ist. Und das ist wirklich so ein bisschen was einfach auch, sag ich mal, es ist eigentlich überall so. Ich meine, klar, die älteren Leute, die erfahreneren, die werden irgendwann Vertriebschefs und die sind natürlich einer älteren Generation, sind nicht mehr so offen für Modernes. Das ist ja eigentlich immer so. Das ist ja ein grundlegendes Problem.
Ja.
Das sind so ein bisschen auch die Schattenseiten, die Nachteile. Also diese Klischees gibt es zum Teilweise auch schon. Das kann man gar nicht abstreiten.
Aber komm, komm, der Film ist doch geil.
Ich habe ihn nie komplett geguckt. Ich kenne nur die eine
Was?
Szene.
Das
Ja.
gibt's doch nicht.
Es
Ich meine,
ist.
ich habe den Film gesehen und danach wollte ich in den Vertrieb. Aber so ging es mir auch mit Rocky Balboa und ich glaube, das wäre auch nicht so gut
Dann
gelaufen.
wolltest du Boxer werden, oder?
Genau,
Ach
genau.
so.
Ich bin
Ich
immer
dachte schon,
so.
Rocky Balboa hat dich zum Vertrieb getrieben. Da hätte ich Fragen gehabt.
Ja, nee, ich war irgendwie so als Jugendlicher habe ich immer, wenn ich einen Film geguckt habe, dann wollte ich immer das werden. So 8 Mile habe ich geguckt, dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt ein Mixtape. Ja.
Naja.
Ich glaube, viele
Ja.
Chancen nicht genutzt, würde ich sagen. Ne? Aber ich finde den Film geil, also keine Ahnung. Aber gut, ich glaube,
Was ich im
er zeigt schon
Endeffekt
so ein Bild negativ.
mit meiner Rede hier, sage ich mal, auch appellieren möchte, vor allem an die Naturwissenschaftler, Informatiker und so. Ich glaube, wir haben ja schon tendenziell eine Community, die ein bisschen
Tech-affiner.
technikaffiner, eine unterschiedliche Menge an Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Informatikern und so weiter und so fort. Und gerade in diesen Studiengängen ist Vertrieb oft sehr verpönt, weil eben die Klischees, die ja herrschen, die es auch teilweise gibt, die gelten da sehr. Deswegen denkt niemand, ich möchte in den Vertrieb gehen. Und gerade in diesen Jobs ist es bei weitem nicht so schlimm, wie es gemacht wird. Also es ist meistens sehr, sehr viel technischer. Ich rede mit Kunden stundenlang über irgendwelche Spezifikationen, warum denn diese Auflösung so und wie die ist und was weiß ich. Und das ist halt auch echt interessant. Und du lernst halt wirklich unglaublich spannende Forschungsfragen kennen. Im Endeffekt, du bist Teil einer Forschungslösung vor dem Kunden. Und zum Beispiel, ich verkaufe Geräte an Professoren, die potenziell in 2, 3, 4, 5 Jahren damit einen Nobelpreis gewinnen könnten. Da werden für die Geräte gewonnen, werden die Geräte genutzt. Und das finde ich einfach unglaublich, unglaublich spannend, unglaublich geil. Und sowas ist eine Erfahrung, die machst du nicht. Und bei allen, und das ist wirklich vielleicht meine vorletzte Sache, die ich erzählen möchte, letzte positive, was ich wirklich denke, und das sollten, also ich finde eigentlich in jeder Firma sollte jeder Mitarbeiter mal ein Praktikum für 4 oder 6 Wochen im Vertrieb machen. Weil man darf einfach nie vergessen, die Kunden sind am Ende die, die das Gehalt von jedem einzelnen Mitarbeiter bezahlen. Ohne Kunde, der was kauft, kriegst du kein Gehalt. Und der Vertrieb sind die Leute, die das klar machen müssen. Deswegen, im Vertrieb lernst du eine Kundenorientierung kennen, warum Sachen gemacht werden müssen, warum Sachen fertig werden müssen, die du in keiner anderen Abteilung so kennenlernst. Und ich glaube einfach, wenn du, egal ob du in der Entwicklung, in der Produktion, im Marketing oder sonst wo arbeitest, wenn du immer denkst, von wegen, die Kohle muss reinkommen, wir müssen was verkaufen, wir haben was, ein Produkt, was cool ist, aber wir müssen das auch ermöglichen. Ich glaube, das hilft in jeder Rolle, die du hast, weil jeder Mitarbeiter ist irgendwo ein Vertriebsmitarbeiter, weil jeder Mitarbeiter dafür sorgen muss, dass am Ende das Produkt beim Kunden ist und der Kunde dich bezahlt. Und ich glaube, das ist einfach eine Qualität, die dich unglaublich weit bringt im Leben und die jedem einfach hilft, die auch die Erfahrung mal gemacht zu haben.
Ist auf jeden Fall gut, wenn man mal weiß, wo das Geld denn überhaupt herkommt. Ich glaube, das Richtig. Wird einigen helfen.
Richtig. Einfach mal zu verstehen, warum ein Kunde dich teilweise dreimal am Tag anruft, weil er XY braucht oder was weiß ich. Und dann halt verstehst, was wollen die Kunden eigentlich? Ja. Und dann noch ein negatives Beispiel, was ich vor kurzem gelesen habe im Vertriebs-, im Sales-Reddit. Das gibt halt die Negativbeispiele, so eine tolle Firma wie Yelp, die wirklich die Mitarbeiter dazu zwingt, eben wirklich in irgendwelchen Restaurants anzurufen. Und selbst wenn der Restaurantbesitzer oder Schichtleiter nicht da ist, mitten in der vollen Mittagsschicht den einzelnen Kellner oder die Kellnerin voll zu labern, warum sie noch einen Yelp-Account, Yelp Pro kaufen sollten und so weiter, das gibt es halt leider auch. Also solche unangenehmen Beispiele gibt es einfach und solche unangenehmen Geschäftspraktiken gibt es auch. Aber gerade, glaube ich mal, für das Klientel, was wir bei Mauerstraßenwetten haben, was den Podcast hört, was in den meisten Fällen eher technisch orientierter ist, solltet ihr durchaus mal in den Vertrieb schauen. Das kann echt Spaß machen. Und ihr kriegt viel zu saufen umsonst auf Firmenkosten.
Aber denkt dran, ABC, always be closing.
Bloß
jedes,
nicht.
Jedes Telefonat, okay, jedes Telefonat, es wird was verkauft. Entweder du verkaufst dem Kunden was oder er verkauft dir eine Ausrede, warum er es nicht braucht.
Jetzt triggere ich dich. Genau, das sind diese Klischees, das ist ganz furchtbar. Aber es ist wirklich so, du musst im Endeffekt einfach kundenorientiert sein. Du musst auch Bock haben, deinen Leuten zu helfen. Du musst einfach ein authentischer Typ sein. Und was ich auch einfach mache, ist oftmals, ich sage dem Kunden auch von wegen, das nimmst du raus, das brauchst du nicht, sparst dir Geld. Natürlich verkaufst du im ersten Moment ein bisschen weniger, aber durch solche Sachen, durch einfach sowas, zeigst du einfach auch Vertrauen, weil der Kunde merkt von wegen, ey, der will mir keine Kohle aus der Tasche ziehen, der will mir wirklich helfen. Und sowas sind einfach Qualitäten, die einfach auch wirklich weit, weit bringen in der Beziehungspflege.
Ja. Nee, Zonk, finde ich gut, du hast hier ein gutes Plädoyer geliefert, Lebenslauf direkt per PN an dich. Ist das okay für die Leute?
Sehr gerne, sehr gerne.
Sehr gerne.
Wir suchen noch jemanden für die nordischen Länder, einen zweiten, der mich unterstützt.
Genau, ja, Moment, der Podcast wird nie rauskommen, das werde ich sein.
Sehr gut.
So, wir können hier abbrechen. Wir machen jetzt das Video an und machen hier eine Vorstellungsrunde. Nee, Song. Der Punkt wurde jetzt tatsächlich herzerwärmender, als ich ihn erwartet hätte. Ich habe jetzt gedacht, du redest ein bisschen darüber, die saufen alle, hahaha, und eigentlich ist so und so, aber irgendwie, das war jetzt echt
ein geiles Ich schätze mir gerade mein zweites Bier hier ein, um den Punkt wieder aufzugreifen.
wollen wir zu dem Punkt kommen, weil der nächste Punkt hat es nämlich in sich, weil ich meine, in dem Punkt kann es nur um Shit-Talking gehen.
Ja, das haben wir erreicht. Es ist ja auch bald wieder, weil das passt zeitlich sehr gut, denn bald ist es ja wieder soweit.
Genau. Worüber willst du anfangen? Wollen wir zuerst ein wenig Shit-Talking über den ESC machen oder wollen wir über Formel 1 oder?
Wir reden über den ESC natürlich.
Okay, auf geht's.
Denn das ist bald wieder soweit. Ja, es ist bald wieder Eurovision Song Contest und ein einzigartiges Erlebnis einfach. Und eigentlich möchte ich mich nur ein bisschen über Deutschland dabei immer aufregen, weil dieses Jahr ist halt wieder die Krönung der allmannschen Kartoffeligkeit gewesen. Wie es wahrscheinlich alle wissen, hatten sich ja Eskimo, inzwischen heißt sie Electric Callboy, die haben sich, glaube ich, umbenannt vor kurzem, beworben mit einem wirklich echt coolen Metalcore-Lied. Das Lied war genial, das Video war genial. unglaublich viel Selbstironie. Da kann ich jedem empfehlen, mal eingeben, Eskimo oder Electric Call by Pump It heißt das Lied. Die meisten kennen es wahrscheinlich. Hatten sich ja zum ESC beworben und sie hätten es halt, ich bin mir sicher, wenn sie hingekommen wären, hätten sie das wahrscheinlich gewonnen, wären auf jeden Fall in die Top 3 gekommen. Man weiß halt nie, was noch kommt. Aber natürlich, wie es halt so ist, hat der NDR, der ja sag ich mal, die Hoheit darüber hat, wer zum deutschen Vorentscheid kommt, das abgelehnt, weil das Lied ja nicht radiotauglich ist. Und entsprechend wurde Eskimo Callboy nicht nominiert. Und jetzt schickt Deutschland mal wieder, weil sie ja wie jedes Jahr gerne Letzter werden, irgendeinen generischen Quatsch hin, der natürlich nichts reißen wird. Und dann steht Barbara Schöneberger wieder auf dem Spielmannplatz in Hamburg mit dem tiefen Aufstieg und sagt, woran hat's denn gelegen? Er hat doch so schön gesungen, der Mann. Er hat doch so schön gesungen. Er hat doch so gut gesungen. Und dann stehen da Lena Meyer-Landrut und Xavier, der war nicht mehr, aber Finn Kliemann oder was weiß ich noch wer. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin schockiert. Da könnte doch keiner mitrechnen. Also, das ist doch ein Skandal.
Jedes Jahr, das ist so geil,
ja. Jedes Jahr. Also jedes Jahr, weil ich meine, der Letzte, der wirklich was gerissen hat, war halt Stefan Raab, weil der es halt auch nicht ernst genommen hat.
Ja, aber war das auch, also meiner Meinung nach, auch ordentlich angegangen ist. Du hattest nicht eben so ein verstaubtes Komitee, das bestimmt, wer da hingeht. Du hast einfach die Zuschauer abstimmen lassen. Dadurch hast du schon mal eine gewisse Masse an Leuten, die das überhaupt guckt, schon mal abgefangen und was einfach denen gefällt. Und also meiner Meinung nach ist das nicht einfach ein idiotensicheres Ding, das irgendwie zumindest so zu machen.
Das ist genau der Punkt, warum ich auch so meine, du müsstest halt jemanden wie ein Eskimo, ich sag mal einen Eskimo-Kopper, welches ich so kenne, aber im Kopf für alle politisch Korrekten und so weiter, Electric Callboy. Im Endeffekt ist doch genau das der Punkt, warum ich auch meine, dass ein Eskimo-Kopper gewonnen hätte, weil du hast, das ist zumindest meine These, du hast halt eine gewisse Zuhörergruppe in jedem Land. Und du hast halt immer 10, 15, 20 irgendwie Dance, Europop, Pop, Mainstream Lieder. Das heißt, der grundlogische Gedanke ist doch immer, dass diese Gruppe, die vielleicht auch die größte sein mag, aber die teilt sich immer auf diese 15, 20 Künstler auf. Wenn du allerdings, sag ich mal, einen Rock-Metal-Act hast, der immer selten ist, greifst du erstmal prinzipiell in jedem Land diese Gruppe ziemlich vollständig ab. Ja. Das ist der erste Punkt. Dann, wie ein Eskimo Callboy, wenn man dieses Video an, die hatten einen unglaublich schrägen, lustigen, coolen Auftritt. Du greifst die ganze skurrile Gruppe damit relativ stark ab. Und du hast eben noch diesen Exotenfaktor. Und diese drei Faktoren zusammen sind einfach viel stärker als eine durch 20 verschiedene Bands aufgeteilte Gruppe an Mainstream-Hörern. Selbst wenn die größer seien mag, was sie ja wahrscheinlich auch ist, kannst du so einfach entsprechend gewinnen. Deswegen hat auch ein Lord mit Hard Rock Hallelujah gewonnen.
Ja.
Weil es einfach halt eine Musikrichtung ist, die beim ESC nicht in diesem Maße bedient wird. Und so entsprechend einfach, sag ich mal, diese Randgruppen nach dem Motto Kleinvieh macht auch Mist, einfach aufgabelt und so entsprechend großartige Ergebnisse erzielt. Aber es ist halt im Endeffekt ja wieder eine sehr deutsche, boomerige, kartoffelige Eigenschaft, dass man natürlich Schiss vor sowas hat, stattdessen lieber den gleichen Kram immer hinschickt. Und das fand ich einfach wirklich sehr, sehr schade, weil, ja.
Aber was meinst du, woran liegt das? Ist das ein strukturelles, ist das ein institutionelles Problem? Warum will man das denn nicht einfach?
Naja, der NDR sowie die Öffentlich-Rechtlichen sind ja bekannt dafür, dass sie vor allem Fernsehen für junge Leute machen. War es natürlich da ganz logisch. Nein, also es ist halt alte Leute oder ältere Leute, die vor allem für ein älteres Publikum in dem Job sind, weil das die Hauptzielgruppe ist, also Leute, die sich halt damit auskennen. Natürlich wird meine, wie alt ist sie? 69-jährige Mutter wahrscheinlich nicht pogend im Zimmer zu Eskimo Callboy stehen. Ja, glaube ich auch. Sag ich mal, trainiert bist und dafür ausgewählt wurdest, für solche Menschen ein Programm zu machen, dann ist es logischerweise irgendwo auch schwierig, Ja, dass dann Haut rauszukommen.
Ja, aber das muss doch denen auch auf den Sack gehen, dass du jedes Jahr einfach immer so schlecht dastehst. Also keine Ahnung. Wenn das ein normal laufendes Unternehmen wäre, dann würden ja jedes Jahr alle Leute erstmal entlassen, die da arbeiten.
Ja, und vor allem wird dann immer gemeckert, ja, die ganzen osteuropäischen Länder, die diesen Punkt hin und her schieben. Aber trotzdem, in den meisten Jahren gewinnt Israel, gewinnt Italien, gewinnt Niederlande und was weiß Portugal, waren ja, glaube ich, mit die letzten Gewinner. Das sind jetzt nicht die klassischen osteuropäischen Länder, sage ich mal.
Nee.
Also klar gibt es auch einen Punkt hin und her schieben in den osteuropäischen Ländern. Aber wenn dein Lied wirklich gut ist, wird es damit nichts zu tun haben.
Ja, und außerdem macht es ja auch also Sinn, dass sie sich irgendwo Punkte hin und her schieben.
Ich gucke mir das gerade an hier.
Eben.
Von den letzten, ich guck's mir gerade an, seit 2013 die Sieger sind das osteuropäische Land Dänemark, das osteuropäische Land Österreich, das osteuropäische Land Schweden. Okay, dann kam einmal die Ukraine. Das osteuropäische Land Portugal, das osteuropäische Land Israel, das osteuropäische Land Niederlande und das sehr osteuropäische Land Italien.
Ja.
Ja. Also.
Und weißt du, was ich auch in der Kritik immer nicht verstehe? Also erstmal, dass es kompletter Bullshit ist. Aber auch, wenn sie sich Punkte hin und her spielen, erstmal machen das alle Nachbarländer so, weil das richtig auch irgendwo Sinn macht, weil die Acts, die auftreten, die haben auch vielleicht auch mal einen kulturellen Bezug dazu und die können sich damit auch besser identifizieren. Also keine Ahnung, ich habe die Kritik da immer nie wirklich verstanden. So.
Nee, es schließt sich ein bisschen auch wieder der Kreis zu unserem ersten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, dass die Deutschen Angst vor Risiko haben. Hier hat auch wieder das NDR hat Angst vor dem Risiko, sage ich mal, einen außergewöhnlichen Artisten zum ESC zu schicken.
Ja, aber was soll denn passieren? Du kannst nicht schlechter als Letzter werden.
Nee, kann man auch nicht. Aber also Sinn macht es nicht.
Ja.
Also es ist wirklich, also.
Meinst du, es geht um sowas wie Gesichtswahn? Keine Ahnung. Will man dann auch gar nicht auffallen? Will man einfach schlecht sein, aber nicht auffallen? Ich verstehe es nicht.
Ich glaube, es hängt wirklich eher mit Radioeinnahmen wirklich zusammen. Weil ja, glaube ich, die Radiospielbarkeit, also das habe ich immer gehört, gelesen jetzt bei Eskimo Callboy, dass das Lied wegen der schlechten Radiospielbarkeit im Endeffekt nicht genommen wurde.
Wer hört noch Radio?
Ja, ich nicht. Ich habe auch nur Spotify. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Sorge. Ich meine, ja.
Okay. Ja, wild. Ja. Wild.
Aber der ESC ist halt trotzdem immer wieder ein lustiges Event, was man sich gut angucken kann.
Auf jeden Fall.
Es ist halt immer wieder lustig, wenn man von Anfang an sich weiß, okay, nachher steht Barbara Schöneberger wieder da. Woran hattet ihr liegen? Er hat doch so gut gesungen, der Junge. Ja.
Immer das Gleiche. So, das Einzige, was meiner deutschen Berichterstattung dazu gefällt, ist wirklich der Kommentator.
Der Peter Orban heißt er, glaube ich, der ist lustig, weil der hat so einen extrem trockenen Humor teilweise. Der haut irgendwie mit einem Satz so richtig geile Witze raus. Ja, das stimmt.
Ja, hier, wenn du das hörst, komm doch in den Mauerstraßen.
Peter Orban, komm, wir machen zusammen den Podcast. Monchella, du und ich.
Das ziehen wir durch.
Hier, Community, wenn jemand von Ihnen kennt, ich meine, ihr habt ja auch Markus Koch gespammt, soll auch mal in den Podcast kommen.
Genau, und dann die erste Frage, masturbierst du vor wichtigen Punkteverteilungen?
Wahrscheinlich. Oh Gott.
Oh, ja. Okay, also spätestens, wenn es eine Chance gab, dass er kommt, jetzt ist er raus.
Richtig. Also der nächste ESC ist am 14. Mai. Also knapp einen Monat. Und wenn der Podcast rauskommt, in weniger als einem Monat, ist es soweit. Ich werde es wieder gucken. Ich weiß bis heute nicht, wer deutsche Teilnehmer ist, weil... Ich will es auch gar nicht wissen, weil es ist sieht man ja daran, wie erfolgreich der NDR ist. Ja. Irgendeine komplett blasse, generische, unbedeutende Sahnegruppe oder was weiß ich was. Ja, nee. Trotzdem schönes Event und ja.
Für mich ist das ein Familienevent, weißt du das? Von klein auf haben wir das immer geguckt in der Familie. Mittlerweile habe ich schon meine Freundin dazu gebracht, dass wir das jetzt immer gucken und sie versteht das immer überhaupt nicht, warum wir das gucken. Und ich sage so, das muss man gucken.
Wir gucken es auch immer, aber ich gucke nebenbei mal bei Reddit rein, weil ich immer den Reddit, ich bin ein großer Freund allgemein vom Internet und vom Reddit-Humor, nebenbei den Reddit-Daily oder den Reddit-Thread dazu zu lesen, ist schon immer wirklich sehr, sehr
amüsant. Das habe ich noch nie gemacht, das mache ich jetzt vielleicht das erste Mal.
Das bockt sich echt.
Ja?
Cool. Ja.
Okay, Zonk, sind wir soweit? Wir haben jetzt herausgefunden, dass man den ESC hebeln kann.
Du kannst auf den ESC wetten, bei so Anbietern wie
Badwin
und so weiter. Du kannst wetten. Es gibt ja, das ist ja immer der Punkt.
Ich will nicht angeben. Ich will wirklich nicht angeben. Ich habe damals
jetzt kommt's.
Auf, ja, und das ist jetzt kein, und ich suche da auch einen Beweis raus. Ich finde das noch irgendwo. Auf Bet and Win konnte man damals auch auf den ESC tippen. Und ich habe damals enorm früh auf Lena Meyer-Landrut getippt. Das ist kein Witz. Kein Witz. Nur Honey.
Ja, sie war ja auch gut, muss man wirklich sagen. Das war auch mal ein gelungener
Act. Ey, das war. Und ich habe damals gewusst, Deutschland ist immer sehr, sehr schlecht. Wir kacken immer ab. Aber als ich dann irgendwie gesehen habe, okay, jetzt mit Stefan Raab vor allem im Rücken. Ja, und der Typ ist halt ein Gott. Man kann es nicht anders sagen. Der Typ ist ein Gott. Und mit dem im Rücken, sie wirkt sympathisch, hatte ein bisschen diesen britischen Akzent immer, wird super ankommen. Mir war klar, okay.
Sieht gut aus.
Ja. Und die Quoten waren so schlecht, also es war so unwahrscheinlich.
Was für deine Quote? Ich meine, sie war doch immer als Favoritin gehandelt damals.
Die war ziemlich gut. Also ich glaube, ich habe 5x oder so gemacht.
Wow.
Ja, das, nicht das war richtig krank. Das war noch vor den ganzen Vorgeschichten und so weiter. Das war relativ früh. Also ich glaube, irgendwie in der Woche, als man das irgendwie schon drauf wetten konnte, habe ich das auf Betwin gemacht. Und natürlich habe ich danach wieder alles mit Fußballwetten verloren, also um Gottes Willen.
Natürlich,
jetzt,
natürlich.
Ja, das ist klar. Also da müssen wir jetzt gar nicht weiterreden.
Das ist so, wie ich immer die Kohle, die ich manchmal mache, dann wieder in irgendwelchen Shorts verliere. Ja. Geht mir auch so. Also, ja.
Das musst du auch nicht machen. Wenn du das Geld nicht verlierst, ist es nicht echt. So, hier.
Richtig.
Wollen wir... du hast ein wichtiges Announcement. Ich hab ein bisschen Angst davor. Ja, das
Announcement ist gar nicht so groß.
Bist du dir sicher?
Ja, ist gar nicht so groß. Nein, ich wollte eigentlich nur einen Shoutout an den guten Airfreight machen.
Okay.
Weil, lustige Geschichte tatsächlich, ich habe ja im letzten Podcast habe ich ja wichtige Bildung zum Thema richtiges Füttern von Enten gemacht. Und ich auch wirklich super toll finde, auch Shoutout an den ganzen Daily. Jeder, der von Brot redet, wird in Grund und Boden geflammt. Da liebe ich euch wirklich alle für. Es freut mich wirklich sehr, dass ich hier wirklich was dazu beitragen konnte, dass heutzutage weniger Enten mit Brot falsch gefüttert werden, als noch vor dem Podcast. Bitte bringt es euren Verwandten bei und die sollen es ihren Verwandten beibringen, die wiederum ihr... Egal.
Willst du es nochmal wiederholen für alle, die den ersten
Podcast gehört haben? Ja, für alle, die zum ersten Mal dabei sind. Das Allerwichtigste ist, Enten füttern, Enten sind die süßesten Tiere der Welt, mindestens.
Fakt.
Bitte füttert Enten nicht mit Brot, denn Brot ist für Enten einfach mega ungesund. Es sind erstens keine Nährstoffe drin und zweitens ist das Brot auch noch mega übersalzen. Das ist für die Enten mega schädlich. Das ist so, wie wenn wir McDonald's-Pommes fressen. Schmeckt kurzzeitig geil, die Enten finden es auch geil, aber hat man halt nichts von. Die Enten haben halt einen aufgeblähten Bauch, weil das Brot im Bauch mega aufbläht. Ergo gehen sie ihrer normalen Futtersuche entsprechend weniger nach und haben aber einfach keine Nährwerte und essen einfach viel zu viel Salz für das, was sie vertragen können. Deswegen macht es so wie ich, wenn ihr Profi-Entenfütterer seid, geht ihr in einen Fressnapf oder ins Futterhaus und kauft euch einen 5-Kilo-Sack von Streufutter, einen 5-Kilo-Sack Früchtefutter, einen 5-Kilo-Sack Sonnenblumenkerne, einen 5-Kilo-Sack Erdnüsse. Macht euch da schöne kleine Tütchen zusammen. Ihr könnt auch irgendwie Proteinfutter mit toten Insekten, das stinkt aber sehr, deswegen kaufe ich es nicht. Ihr könnt auch frische Früchte, frisches Gemüse, also alles, weil ihr denken würdet, das ist für uns auch gesund. Im Endeffekt der gleiche Gedanke. Und bitte auf gar keinen Fall den Enten altes oder schimmliges Brot geben. Es geht gar nicht. So, damit tut ihr Enten was Gutes. Und der Shoutout an Airfreight, den ich machen wollte, ist, lustigerweise hat sich irgendwann im Winter herausgestellt, dass Airfreight und ich ziemlich nah beieinander wohnen und er und ich immer dieselben Enten füttern gehen, am selben See.
Ach, geil.
Ja, und aktuell, da ich ja nicht da bin, geht Airfreight immer, der macht, glaube ich, immer abends einen Spaziergang und bringt Enten immer
ein paar
Sonnenblumenkerne vorbei. Dafür liebe ich dich, Bruder. Und ja, sobald ich wieder in Hamburg bin, werden wir auch erstmal ordentlich ein Bier trinken gehen. Wahrscheinlich werden wir uns wirklich irgendwann mal einen Abend mit 1, 2, 3, 4, 12 Sixpacks an den Ententeich setzen. Einfach da das Bier ausleeren. Das wird großartig. Deswegen Shoutout an dich, Airfreight. Danke.
Ehre.
Und denkt dran, schützt die Enten.
Schützt die Enten. Stellt euch das doch einfach so vor. Wie wäre es, wenn jedes Mal, wenn jemand ein kleines Kind sieht, ihm ein Big Mac-Menü gibt? Wäre auch nicht cool auf Dauer wahrscheinlich.
Das verstehe ich auch immer nicht. Da kriege ich auch immer so, das ist wirklich so ein Thema, was mir immer so leid tut. Wenn ich junge Kinder sehe, die irgendwie mit einem Big Mac-Menü, mit einem McDonald's-Menü rumlaufen, die mega übergewichtig sind. Also ein Thema, wo ich auch mal drüber reden möchte. Jetzt, wo du es halt sagst, habe ich nicht vorbereitet, aber das ist ein Thema, was mich mega aufregt. Eltern. Nee, also einfach, keine Ahnung. Warum musst du deinem Kind das antun? Weil ich meine, Kinder sind grausame Wesen. In der Schule, Kinder werden gemobbt und Kinder mobben und so weiter. Das ist nicht cool, aber wirst du nicht unterbinden können. Aber es ist doch als Elternteil einfach deine Verantwortung, deinem Kind nicht noch mehr Steine in den Weg zu legen. Und wenn du ständig mit McDonald's fütterst oder was weiß ich, dann ist das einfach nicht cool. Genauso das Thema, da komme ich eigentlich drauf, was viel schlimmer ist, wenn du deinem Kind, wenn du irgendwann ein Kind bekommst und dem einen Namen gibst, denk auch drüber nach, was für ein Mobbing-Potenzial der Name hat. Weil, nee, ich habe meine ehemalige Freundin gehabt, wusste ich irgendwann, die ist schwanger geworden und die haben ihr Kind anders genannt. Da denke ich mir von wegen, warum tust du das? Also,
Er hat ein bisschen gebraucht bei mir, ja.
Ja, aber das ist halt wirklich doch die Einladung dazu, das Kind zu mobben und es herzuziehen und was weiß ich. Und nee, also sowas macht mich irgendwie einfach traurig.
Ja.
Und das arme Kind kann einfach nichts dafür. Und das ist einfach als Elternteil dein Job, dem Kind das Leben nicht noch schwerer zu machen. Vielleicht wird es trotzdem gemobbt, vielleicht ist es auch der Mobber oder was weiß ich, weiß man ja nicht. Ja. Kann ja alles sein.
Aber sorgt halt nicht noch aktiv.
Aber dafür. Genau, provoziert es halt noch einfach. Und es gibt sehr viele Namen. Nenn dein Kind
Moncella.
Oder Torben. Oder Jürgen. Oder was weiß ich. Aber weder gib ihm Ursula noch anders noch was weiß ich was als Name. Was soll denn das?
Das ist ja echt schlimm.
Also, das ist doch einfach grundlegende elterliche Pflicht irgendwie. Und keine Ahnung. Das macht mich immer traurig.
Ich glaube, besser kann es nicht werden, damit sollten wir aufhören. Das ist doch ein geiles Statement. Zong, hast du noch irgendwas, was du sagen willst an die Leute? Oder willst du mit diesem starken
Nein, hier aufhören? Ich stimme dir zu. Formel 1 heben wir uns fürs nächste Mal auf.
Das machen wir. Und ich hoffe, es gibt doch einen Teil 3. Aber da müssen wir uns noch einen lustigen Titel überlegen. Wenn der steht, dann steht
Teil 3. Das müssen die Leute in die Kommis schreiben, ob sie Bock haben, dass wir gelegentlich mal einen Shit-Talk-Podcast machen. Ich hätte Bock. Wenn ihr Bock habt, bin ich dabei.
Das braucht es doch auch. Komm, ist mal ehrlich. Das macht doch auch Spaß.
Ich find's großartig. Ich kann das jederzeit machen.
Ich liebe dich. Vielen Dank, dass du da warst.
Liebe dich auch.
Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Kauft Shorts.